und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt, was er geschaffen hat. Liebe Gemeinde, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das hört sich nach Verantwortung an, oder? Und darum geht es auch, um Verantwortung. Gott hat uns das Kostbarste anvertraut, was er uns anvertrauen kann. Seinen Sohn, von dem wir sagen, dass er unser Herr Jesus Christus ist. Und Paulus würde sagen, der ist der Hauptgewinn deines Lebens. Und er ist Geschenk und Auftrag zugleich. Und im Vertrauen auf diesen Jesus Christus und in Verbindung mit ihm leben wir. Und von ihm her tragen wir dann auch Verantwortung für die Welt, in die Gott uns gestellt hat. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum ökumenischen Gottesdienst, zum Bauern- und Ökomarkt, den wir gemeinsam feiern als evangelisch-freikirchliche, römisch-katholische und evangelische Gemeinde. Besonders begrüße ich heute Morgen die Bläserinnen und Bläser vom Posaunenchor des CVM Widerstein-Zeppenfeld. Wir freuen uns, dass ihr den Gottesdienst musikalisch gestaltet. Danke. Und jetzt singen wir.
Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Liebe Gemeinde, der Beter des 63. Psalms hatte eine tiefe Sehnsucht zu Gott. Den hat er Worte zum Ausdruck verliehen. Wir wollen diesen Psalm gemeinsam ebenfalls Worte in Ausdruck bringen und beten damit mit diesem Psalm auch zu Gott. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir, aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Und mein Leben preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinen Namen aufheben. Das ist meines Herzens Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Amen.
Wir beten und stehen dazu auf. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, unser Leben braucht mehr als das, was wir vorzeigen oder auf die Waage legen können. Wir brauchen dich. Du bist der Grund unserer Freude. Du bist der Halt in unseren Fragen. Du bist der Schatz, den niemand nehmen kann. Wir danken dir für all das Gute, das du uns schenkst. Für die Menschen an unserer Seite, für die Kraft, die du uns gibst, für die Hoffnung, die du immer wieder neu entzündest. Und doch müssen wir dir auch bekennen, oft erklären wir anderes zu unserem Hauptgewinn. Wir jagen Erfolgen hinterher. Wir hängen am Urteil anderer Menschen. Wir vergleichen uns und verlieren dich dabei aus dem Blick. Wir übersehen, wie sehr wir deine Nähe brauchen und wie leer unser Herz wird, wenn du nicht die Mitte bist. Darum bitten wir dich, vergib uns unsere Schuld, vergib uns unsere Gedanken, die dich klein machen und unser Herz, das sich oft an das Falsche hängt. Komm uns nahe her und erneuere uns. Amen.
Lukas erzählt in Lukas 18 Geschichten von Jesus, von den Pharisäern, den Zöllnern im Tempel. Ein Gleichnis, in dem es um zwei Männer geht, die beten. Der eine meint, er hätte vor Gott etwas vorzuweisen. Der andere weiß, dass er ganz auf Gottes Gnade angewiesen ist. Wir hören die Geschichte. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich so nicht bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich fastete 2 Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wir singen jetzt, wer nun nur den lieben Gott walten lässt.
Liebe Gemeinde, das große Los, der Hauptgewinn, wovon träumen Sie? Vom Sechser im Lotto? Ich glaube, beim Euro-Lotto sind die Chancen etwas besser, die Gewinne noch höher. Oder das schöne Haus mit Pool am Meer oder in den Bergen. Oder nicht mehr arbeiten zu müssen. Oder für die nächsten 30 Jahre keine Krankheit. Oder die Weltreise mit der AIDA. Oder ihr vielleicht Schule endlich rum. Immer Sommerferien. Ich sehe wohlwollendes Nicken. Was wäre für Sie das große Los? Wann würden Sie sagen, ja, das ist der Hauptgewinn? Ich vermute, wir sind uns einig, für jemanden, der im Gefängnis sitzt, wäre der Hauptgewinn die Freiheit, wieder raus zu dürfen. Wer im Gefängnis sitzt, unschuldig zumal, hat doch vermutlich keinen größeren Wunsch als raus hier. Aber jetzt hören wir mal, was einer, der unschuldig im Gefängnis sitzt, dazu schreibt. Paulus, der Missionar, der sitzt wegen seines Glaubens im Kerker und er schreibt an die Gemeinde in Philippi und an uns. Und er schreibt auch vom Gewinn und vom Hauptgewinn und so. Ich lese aus Philipper 3. Gerade ich hätte allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Das große Los, der Hauptgewinn. Liebe Gemeinde, einigermaßen überraschend, oder? Kein Wort über schlechtes Essen, schimmelige Zelle, verlauste Unterkunft, über die Ungerechtigkeit, die ihm da widerfährt, kein Wort. Dafür ist ihm das Papier zu schade. Anstelle, dass er sich beschwert, schreibt Paulus vom Größten, was ihm in seinem Leben widerfahren ist. Vom Hauptgewinn. Und für ihn ist dieser Gewinn unabhängig davon, ob er nur einsitzt oder frei ist, ob sein Leben gerade nett ist oder zum Heulen. Der Hauptgewinn, sagt Paulus, ist Jesus als Herrn kennen und mit ihm verbunden sein und Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist der Hauptgewinn, mehr geht nicht. Ist schon verrückt, oder? Im Gefängnis sitzen und von sich zu behaupten, man sei ein Gewinner. Ich glaube, ich käme nicht auf die Idee. Aber wenn der Paulus auf die Idee kommt, dann muss doch irgendwas in ihm sein, was tröstlich ist, oder? Und dann frage ich mich, habt ihr sowas Tröstliches? Sowas Tröstliches? Von dem sie dann auch sagen können, ja, das große Los, der Hauptgewinn. Haben sie auch was zum Festhalten und zum Freuen? Also in der Not, wenn es eng wird. Am Rande, man hat festgestellt, also Lottogewinner, also auch Euro-Lottogewinner, haben nach relativ kurzer Zeit wieder den gleichen Glückspegel wie die Nicht-Lottogewinner. Also ganz klar, im Lotto gewinnen macht schon glücklich, aber nur für ein paar Wochen. Okay, jetzt könnte man sagen, ein paar Wochen ist ja auch schon was wohl. Also wäre jetzt ja auch nicht schlimm, wenn wir gewinnen würden, aber auf Dauer ändert das nichts. Zurück zu Paulus. Der sitzt im Knast und hat Zeit zum Nachdenken. Und er nutzt diese Zeit, um Bilanz zu ziehen. Und er blickt zurück und er blickt nach vorn. Und er fragt sich, wie will ich leben, damit ich einmal nicht vor dem Scherbenhaufen meines Lebens stehe und zu spät erkenne, aufs falsche Pferd gesetzt? Es ist ja bitter, am Ende des Lebens vorm Scherbenhaufen zu stehen, weil dann ist es rum, das Leben. Ich habe von einer jungen Frau gelesen, die hat die Stasi Mitte der 70er Jahre angeworben. Da war die noch in der Schule. Und das Ziel war, diese Frau als Spitzel in der Kirche unterzukriegen, weil man hatte zu wenig Infos über die Kirche. Naja, und sie hat mitgemacht. Die Eltern waren völlig erstaunt, dass das Mädchen auf einmal Theologie studieren wollte. Tat es aber. Studierte, wurde Vikarin, Pfarrerin und berichtete. Über Mitstudenten, über Fahrkollegen, über Menschen, die zur Seelsorge kamen, über den Organisten. Halt über alles, was sie mitbekam. Über 6000 handgeschriebene Seiten soll es geben. Und dann kam die Wende. Und sie hat ihr Leben einem bösen Ziel verschrieben und jetzt kam es raus. Sie war jahrelang Seelsorgerin und hat den Menschen nicht zu Gott geholfen, sondern sie ausgehorcht. und alles weitergegeben. Und dann steht sie vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens. Alles falsch gemacht. Was aus ihr geworden ist, keine Ahnung, stand da nicht. Zu spät in seinem Leben zu erkennen, dass man aufs falsche Pferd gesetzt hat, ist schon übel. Wofür ich gelebt habe, wofür ich mich eingesetzt habe, woran ich geglaubt habe, all das taugt nichts. Jetzt stehe ich mit leeren Händen da. Und Paulus blickt zurück und sagt, ja, ich habe komplett aufs falsche Pferd gesetzt. 100% falsch. Der kommt zu der bitteren, aber auch heilsamen Einsicht, dass alles, was er früher gemacht hat, für die Katz war. Der war doch so gelobt worden. Und er sagt das noch drastischer. Sein Früher war nicht nur Verlust und Schaden, sondern aus seiner jetzigen Perspektive war das Müll, Dreck, ein großer Scherbenhaufen. Das Wort, was da steht, ist noch schlimmer, sagt man nicht laut. Ich weiß nicht, ob Sie Paulus Vorgeschichte kennen, manche wahrscheinlich schon, für die anderen eine kurze Einführung. Der Paulus hatte eine untadelige Verwandtschaft, er hatte sozusagen den richtigen Nachnamen, war in die richtige Familie hineingeboren, die galten echt was. Und dann haben die Eltern ihn dann noch vorbildlich erzogen. Gebet und Besuch der Synagoge gehörten bei ihm zum Leben dazu. Und als Jugendlicher hat er dann aus Überzeugung ernst gemacht mit dem Glauben an Gott, mit dem Glauben an Gott. Aber so richtig ernst gemacht, er ist Pharisäer geworden. Also wir haben ja meistens nur Vorurteile über die Pharisäer und so, aber die haben sich wirklich bemüht, nach Gottes Geboten zu leben. Die waren schon vorbildlich. Paulus war einer von denen. Der war nicht nur äußerlich so ein bisschen fromm, sondern er hat sich mit großem Eifer für Gott engagiert, für sein Gesetz. Der hat dafür gekämpft, der hat dafür was eingesetzt. Ein Kämpfer für die gute Sache. Ein Kämpfer für den Herrgott. Und dann kamen diese Christen um die Kurve. Mit ihrer Idee, Gott habe den Jesus Christus von den Toten auferweckt. Und Paulus sagt, so eine Irrlehre. Da muss man doch im Namen Gottes widersprechen. Was die Christen behaupten, das ist von vorne bis hinten Lüge. Davon war er überzeugt. Und dann wird er in einem hellen Lichtstrahl vom lebendigen Jesus Christus selber angesprochen. Warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Und Paulus stottert, wer bist du? Und die Stimme sagt, ich bin der Christus, der, den du die ganze Zeit verfolgst. Dann steht er vor dem Scherbenhaufen seines Lebens. Ich war so engagiert für die falsche Sache. Und dann hat sich sein Lebensziel in Luft aufgelöst. Der braucht 3 Tage, um nach dem Schock überhaupt wieder sprechen zu können. Zusammengefasst, Paulus war also kein Dieb und Mörder, der war ein angesehener und frommer Mann. Im Dorf hätte man nur gut von ihm erzählt. Die Leute haben respektvoll zu ihm aufgeschaut und er sagt, das, was mir früher wichtig und Gewinn war, das ist nichts anderes als Dreck. Müll für die Katz. Und damit meint Paulus nicht nur, dass er sich im Blick auf Jesus geirrt hat. Nein, er hat viel für Gott getan, hat sein ganzes Leben für den eingesetzt. Aber letztlich waren all diese beeindruckenden Lebensleistungen nur auf seinem eigenen Mist gewachsen. Schaut her, wie fromm ich bin. Guck mal, was ich alles für den Herrgott mache. Da sucht es einen zweiten. Gott, guck doch mal. Also, was ich so für dich mache und anpacke, das ist ja wohl. Das ist es, worüber der Paulus eigentlich erschrickt. Was hatte der sich alles auf seinen Glauben eingebildet? Er wollte alles selber machen, wollte sich durch seine Frömmigkeit in den Himmel bringen. wollte so fromm sein, dass Gott quasi gar nicht anders konnte, als sagen, ach Paulus, du hier, wunderbar, auf dich habe ich gewartet. Und Paulus erkennt, das ist ein Holzweg. Er kennt, wäre ich den Weg weitergegangen, am Ende hätte ich vor dem Scherbenhaufen meines Lebens gestanden, weil so kommt man nicht in den Himmel. Niemand kann sich die Eintrittskarte selber ausstellen. Nicht durch Anständigkeit, nicht durch Frömmigkeit, nicht durch großen Einsatz und Mitarbeit und auch nicht durch Spenden. Das ist alles nicht schlecht, aber das ist nicht der Weg in den Himmel. Dieser Weg, den, und ich glaube, den gehen viele, übrigens, ich glaube auch, dieser Irrglaube liegt frommen Menschen nicht fern. Dieser Weg, sagt Paulus, ist nichts anderes als Müll. Der taugt nicht. Warum ist das Müll? Ist das denn nicht gut, fromm zu sein, nett und anständig? Kommt drauf an. Kommt darauf an, ob wir meinen, wir hätten uns damit den Himmel verdient, weil wir so nett und freundlich und brav in der Kirche sind. Denn erstens, es ist eine gnadenlose Selbstüberschätzung zu denken, man könnte sich selber den Himmel aufschließen. Wissen wir es noch, was es heißt, dass Gott gnädig ist, dass er uns etwas schenkt, was wir gar nicht verdient haben? Und wissen wir noch, wie schwer unsere Schuld wiegt, die doch nicht einfach nur deshalb weg ist, weil wir auch so viele nette Seiten haben und weil es 10 gibt, die schlechter sind als wir. Und zweitens nehmen wir Jesus damit nicht ernst. Ist er gestorben, weil wir so nette Menschen sind und er nichts Besseres vorhatte? Wenn wir es doch eigentlich selbst ganz gut schaffen, also noch so ein bisschen göttliche Hilfe brauchen. Wozu denn das Kreuz? Selbstgerechtigkeit, so Paulus, Selbstgerechtigkeit gehört auf den Müll. Das war der Blick zurück. Aber was früher war, Gott sei Dank, das ist ja nicht mehr. Und darum atmet Paulus auf, sogar im Knast. Der hat etwas in seinem Leben, das ihn im Knast aufatmen lässt und jubeln. Und er schreibt, Jesus Christus, meinen Herrn zu erkennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Paulus sagt, ich bin ein Gewinner. Mein Hauptpreis, das große Los, das ist der Jesus Christus. Paulus ist klar geworden, was ich hier bei Jesus gewonnen habe, das ist so unvergleichlich, dass ich kaum noch begreifen kann, wie ich früher meinen konnte, ohne ihn zurechtzukommen. Ein lohnendes Lebensziel? Paulus wird sagen, da fällt mir nur eins ein, in Gemeinschaft mit dem Jesus Christus zu leben. Das reicht völlig. Und dann strahlt dieses neue Lebensziel aus auf die Vergangenheit, in die Zukunft und in die Gegenwart auch. Und im Blick in die Vergangenheit ist die Dankbarkeit überwiegend für die geschenkte Gerechtigkeit. Es geht nicht um Selbstgerechtigkeit. Es geht um geschenkte Gerechtigkeit, die der Jesus Christus mir schenkt. Und wie gesagt, die gibt es nur geschenkt, Gott sei Dank. Die kann man sich nur schenken lassen. Und dann überwältigt davon, mit Dankbarkeit darauf reagieren. Das ist alles. Manchmal frage ich mich, ist das eigentlich alles zu billig oder nein? Mehr ist es nicht. Sich beschenken lassen. Schwierig für Menschen, die gewohnt sind, immer zu bringen, wa? Paulus sagt, vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Glaube ist, dass ich das gesagt sein lassen, das ist alles. Und dann gibt es auch einen frohen Blick in die Zukunft. Weil Paulus ist sich im Blick auf seine Zukunft im Knast sitzen ganz sicher, dass ihm eins nicht blühen wird, dass er am Ende seines irdischen Lebens mal vorm Scherbenhaufen stehen wird und dann im Nichts der Geschichte verschwindet. Nein, sagt er, ich werde bei denen sein, das ist meine feste Hoffnung, die von den Toten auferstehen. Wie auch immer die Gefangenschaft endet, wie früh oder spät das Ende meines Lebens gesetzt ist, ob ich viel leiden muss oder nicht, das eine ist sicher, dieser Christus, der tot war und lebendig ist, der zieht mich mit hinein in die Auferstehung. Der zieht mich mit hinein, nicht ich mich oder irgendwas anderes. Und dann sagt Paulus, so sieht meine Zukunft aus. Die blüht mir. Wohl dem Menschen, der so in die Zukunft blicken kann. Der sagen kann, das ist mein Hauptgewinn. Der Jesus. Liebe Gemeinde, wo ich auch bin, wie gut oder schlecht es mir auch gehen mag, eines bleibt bestehen. Ich bin mit dem Christus verbunden, mit dem Jesus. Und die Freundschaft mit Jesus ist das Lebensglück, das sich auch in Krisen bewährt. Und selbst wenn es mir ganz dreckig geht, was ja kommen kann, gilt es immer noch, ich bin mit dem Herrn verbunden. Und Paulus wird sagen, diese Verbundenheit mit dem Herrn, die tausche ich gegen keinen irdischen Hauptgewinn ein, keinen. Andere würden es genauso sagen. Liebe Gemeinde, das große Los, der Hauptgewinn, ich finde, der muss krisensicher sein. Der muss zum Leben taugen und zum Sterben, sonst taugt er nicht. Was ist für Sie das große Los? Was ist Ihr Hauptgewinn? Was bleibt am Ende? Ich würde behaupten, die Hauptgewinne findet man nicht in Saint-Tropez am Yachthafen oder in der Spielbank in Monaco oder wo auch immer. Paulus wird sagen, die Hauptgewinner findet man in der Gemeinde Jesu Christi, in dem Haufen. Ich bete mit uns. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, du bist unser Hauptgewinn, das große Los. Wir hören, was Paulus bezeugt, Herr, und manchmal erleben wir das auch selber, aber verankere du uns ganz fest in dir, gib uns deinen Heiligen Geist, Herr, und lass diese Freude des Paulus an Jesus, an dir auch zu unserer Freude werden. Dazu gib uns deinen Geist und deine Kraft. Amen. Wir hören den Posaunenchor. Ich habe noch einige Informationen aus der evangelischen Gemeinde. Wir freuen uns, dass am kommenden Samstag um 14.30 Uhr hier in der Kirche Eva Maria Mittrop und Max Pfeiffer getraut werden. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, wir bitten dich für Max und Eva Maria. Begleite sie auf ihrem Weg. Lass sie spüren, dass du an ihrer Seite bist, auch bei dem, was es noch vorzubereiten gilt. Amen. Aus unserer Gemeinde verstarben und wurden in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt Vera Enders aus der Kölner Straße im Alter von 74 Jahren, Elke Bönicke aus der Altenbergstraße im Alter von 79 Jahren, Volker Dell aus dem Neunkirchener Weg im Alter von 67 Jahren, Kurt Schüler aus der Straße auf der Hell im Alter von 89 Jahren. Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, du bist bei uns. Im Leben bist du bei uns und im Sterben auch. Du rufst uns ins Dasein und dann in den Tod. Wir bitten dich für Vera Enders, Elke Bönicke, Volker Dell und Kurt Schüler. Sei ihnen gnädig, ihre Angehörigen begleite in der Trauer. Gib und stärke ihnen und uns die Hoffnung durch dein Wort, dass der Tod für die, die dir vertrauen, der Durchgang ist zum Leben mit dir. Vater im Himmel, überwinde unsere Angst vor dem Leben und unsere Angst vor dem Sterben. Schenke uns dein Licht, damit die Finsternis des Todes uns nicht gefangen hält. Amen. Jetzt noch eine kurze Info zur Kollekte. Wir haben uns mit Martin Kölli und mit der katholischen Gemeinde haben wir uns geeinigt. Wir sammeln am Ausgang eine Kollekte für die École Primaire Buhesi. Das ist die Partnerschule der Grundschule Neunkirchen in der Republik Kongo. Gemeinsam mit dem Weltladen unterstützt die Grundschule die Schule in Buhesi seit mehr als 30 Jahren. Die Geschichte der Demokratischen Republik Kongo ist geprägt durch brutale Kolonialisierung und Ausbeutung in der Vergangenheit und durch sehr instabile politische Verhältnisse in der Gegenwart. Die Menschen in dieser Region im Ostkongo müssen täglich um ihr Leben bangen. Immer wieder ziehen Gruppen von Kämpfern durch die Gegend, die durch niederträchtigste Gräueltaten Angst und Schrecken verbreiten. Armut und schreckliche Krankheiten wie Ebola belasten das Leben der Menschen zusätzlich. Und in all diesem Elend ist die Schule ein einziger Lichtblick. Und eigentlich existiert die nur, weil Spenden aus Neunkirchen kommen. Für uns ist das nicht viel Geld. Und für die ist das alles. Und die Schule wächst weiter. Das neueste Projekt ist, sie haben jetzt einen Hühnerstall, das finde ich sehr sinnvoll. Und verkaufen die Eier. Und nutzen das, was da als Gewinn rauskommt, wieder, um die Schule zu unterhalten. Auch die Lehrergehälter können zum Teil nur bezahlt werden aus den Geldern, die aus Neunkirchen kommen. Und das Geld, alles, was sie da geben in der Kollekte, geht 1:1 in den Kongo. Das läuft über den Weltladen und vom Weltladen weiter über zur Vereinten Evangelischen Mission und dann 1:1 weiter in den Kongo. Da bleibt nirgendwo was für Verwaltung hängen. Wir kriegen schon mal, meine Frau kümmert sich so ein bisschen darum, Bilder geschickt. Die kann man eigentlich nur löschen. Da war jetzt wieder kriegerische Auseinandersetzung und dann haben sie geschrieben, es ist um die Schule rumgewandert. Und die Kinder und das Kollegium ist bewahrt geblieben. Also ich danke Ihnen für alles, was Sie da geben. Ja, wir wollen Fürbitte halten.
Im Vertrauen auf Gott bringen wir unsere Bitten vor ihm, für unsere Gemeinden, für die Not in der Welt und für die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen. Ich lade Sie ein, immer wenn es heißt, gemeinsam rufen wir zu dir, das Gebet mit dem gesungenen Herr, erbarme dich, einzustimmen. Wir beten. Lieber treuer Gott, lieber Vater im Himmel, du hast uns den größten Schatz geschenkt, dass wir Jesus Christus kennen und in ihm geborgen sind. Hilf uns, dass wir nicht auf falschen Gewinn setzen, sondern auf dich vertrauen. Stärke unsere Gemeinden, dass wir Orte werden, an denen Menschen deine Nähe spüren und miteinander im Glauben wachsen, rufen wir zu dir.
Barmherziger Gott, wir bringen dir die Menschen, die alles verloren haben. Die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt, die Hungernden und die, die auf der Flucht sind. Wir denken an die, die in Armut leben und an alle, deren Stimme in der Welt kaum gehört wird. Sei ihnen nahe, gib ihnen Hoffnung und bewege die Mächtigen dieser Erde, Verantwortung zu übernehmen für Gerechtigkeit und Frieden. Gemeinsam rufen wir zu dir.
Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, wir denken an die Menschen in unserer Nähe, die krank sind, die Sorgen tragen, die Trauer leben oder einsam sind. Lass sie spüren, dass deine Hand sie hält und dein Licht auch in dunklen Zeiten leuchtet. Schenke Heilung, wo es möglich ist, und Trost, wo wir keine Worte finden. Dir vertrauen wir unser Leben und die ganze Welt an. Du bist unser Halt, unser Schatz, unser Hauptgewinn, heute und in Ewigkeit. Gemeinsam rufen wir zu dir. Wir beten gemeinsam, wie uns Jesus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir bitten Gott um seinen Segen, stehen dazu auf und dann nehmen wir nochmal Platz und hören den Posaunenchor. Und so geht im Frieden Gottes in die neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Er blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr sei dir nahe und er schenke dir seinen Frieden. Amen.